Hashtag Bücherpodcast.
Hallo liebe Lesenden, ich bin's wieder, Pero. Und heute komme ich mit einer ganz besonderen Folge. Und zwar möchte ich mit euch zusammen, ihr könnt es ja parallel auch dazu machen, die aktuelle Bestsellerliste, die Spiegel-Bestsellerliste angucken und mal durchgehen und schauen, ob da irgendein Buch dabei ist, was mich interessieren könnte, was mich eher weniger interessiert. Ja, einfach mal so einen Überblick zu schaffen. Ich muss dazu sagen, dass ich mir nie die Spiegel-Bestsellerliste angucke. Es ist manchmal so, im Buchladen, da gibt es ja meistens die Bestsellerliste, da werden die Bücher schon so nach Reihenfolge ausgestellt. Klar gucke ich da auch ins Regal, ich gucke in jedes Regal, wenn ich im Buchhandel bin, aber ich würde mir jetzt nie ein Buch kaufen, nur weil es auf der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 1 ist. Und da möchte ich gleich anmerken, mir ist die perfekte Frage der Woche zu dieser Folge eingefallen. Leider nehme ich diese Folge total spontan auf. Deswegen habe ich die Frage auch eben erst gerade auf Instagram gestellt. Da könnt ihr abstimmen, ob ihr nach der Bestsellerliste Bücher kauft. Einfach auf meinem Instagram-Profil vorbeischauen. Buecher-Podcast heiße ich da. Und dann könnt ihr auch abstimmen. Ja. Aber leider, weil ich die Frage jetzt erst gestellt habe, gerade aktuell, kann ich sie nicht als Frage der Woche heute nehmen. Deswegen habe ich eine andere Frage der Woche dann am Ende dieser Folge. Ja, und dann gibt es die Antwort auf die Spiegelfrage wahrscheinlich erst nächste Woche. Das wird dann da passen, oder? So, ich habe mir das jetzt mal gerade angeguckt. Ich dachte, die Spiegel-Bestsellerliste hätte tatsächlich nichts mit dem Verkauf zu tun. Da habe ich mich aber irgendwie geirrt. Ich weiß nicht, wer mir das mal erzählt hatte, aber ich habe immer gedacht, dass die Spiegel-Bestsellerliste vom Spiegel selbst gemacht ist, also Spiegel sich das ausgedacht hat. Ich weiß nicht, nach welchen Kriterien, aber ich habe mir vorgestellt, da gibt es so eine Art Jury, die dann sagt, das wird ein Bestseller. Da kommt ein neuer Sebastian Fitzek raus, der kommt gleich auf 1, weil der sowieso verkauft wird wie warme Semmeln. Das ist aber nicht so, es geht hier tatsächlich nach dem Verkauf und das wusste ich gar nicht. Also jetzt bin ich total überrascht, also es ist tatsächlich wie so eine Art Bücher, wie Büchercharts, wie bei der Musik irgendwie. Die Musikcharts gibt es jetzt auch, die Büchercharts. Der Spiegel Bestsellerliste. Wahrscheinlich denkt ihr jetzt, ich bin total doof, dass ich so eine falsche Annahme hatte. Naja, also, wir schauen uns die Spiegel-Bestsellerliste 17 an von 2020, also die aktuelle, aber vielleicht hört ihr den Podcast erst viel, viel später und dann, nur damit ihr Bescheid wisst, es ist die Bestsellerliste 17 2020. Und die ist unterteilt in Hardcover-Bücher, Sachbücher, Hardcover-Bücher, genau, Belletristik und Sachbuch. Dann gibt es Paperback nochmal, Belletristik und Sachbuch. Taschenbücher, Belletristik und Sachbuch. Und Jugendbücher, Belletristik. Ach ja, einfach nur Jugendbücher. Jugendbuch und Bilderbuch, ach so. Also da blicke ich hier noch gar nicht durch. Also Kinder- und Jugendbücher gibt es Jugendbuch-Bestsellerliste, Bilderbuch-Bestsellerliste, Kinderbuch Bestsellerliste und Sachbücher-Bestsellerliste. Und dann gibt es noch Hörbücher, die lasse ich aber jetzt mal außen vor. Und auch DVDs lasse ich außen vor, Magazine auch. Ja, wir kümmern uns nur um die Bücher und ich fange mit den Hardcovern an. Auf Platz 1 haben wir das Buch Stern 111 von Lutz Seiler im Surkamp Verlag erschienen. Das Cover finde ich sehr, sehr langweilig. Da ist irgendwie eine Tasse zu sehen. Oder soll es ein Eierbecher sein? Ich kann es überhaupt nicht erkennen. Ich weiß nicht, was das... Hä, was ist das? Ich dachte, das wäre eine Tasse von oben, aber es ist es gar nicht. Ich habe mich total geirrt. Was soll denn das sein? Ich blicke da überhaupt nicht durch. So, jetzt habe ich mir das Cover nochmal voller Größe aufgemacht. Aber ich erkenne überhaupt nicht, was das sein soll. Ein Radio? Ich blicke nicht durch. Ich lese mal vor, ich zitiere, was als Inhaltsbeschreibung dasteht. 2 Tage nach dem Fall der Mauer verlässt das Ehepaar Bischoff sein altes Leben. Die Wohnung, den Garten, seine Arbeit und das Land. Ihre Reise führt die beiden 50-Jährigen weit hinaus. Über Notaufnahmelager und Durchgangswohnheime folgen sie einem langen gehegten Traum, einem Lebensgeheimnis, von dem selbst ihr Sohn Karl nichts weiß. Karl wiederum, der den Auftrag verweigert, das elterliche Erbe zu übernehmen, flieht nach Berlin. Er lebt auf der Straße, bis er in den Kreis des klugen Rudels aufgenommen wird, einer Gruppe junger Frauen und Männer, die dunkle Geschäfte, einen Guerillakampf um leerstehende Häuser und die Kellerkneipe Assel betreibt. Im U-Boot der Assel schlingert Karl durch das archaische Chaos der Nachwendezeit, immer in der Hoffnung, Effi wiederzusehen. Die einzige Frau, in die er je verliebt gewesen war. Ach, du Heilige. Also, es ist irgendwie, man kann schon sagen, eine geschichtliche Thematik nach dem Mauerfall. Und ich muss sagen, es spricht mich überhaupt nicht an. Ich finde, das klingt sehr, sehr öde. Naja. Dann haben wir auf dem zweiten Platz Der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens. Das sieht auch überhaupt nicht nach einem Buch aus, was mir gefallen könnte. Oh je, das sieht auch langweilig aus. Ich lese nochmal die Inhaltsbeschreibung vor. Ich zitiere. Ein schmerzlich schönes Debüt, das eine Kriminalgeschichte mit der Erzählung eines Erwachsenwerdens verbindet und die Natur feiert, sagte die New York Times. Chase Andrew stirbt und die Bewohner der ruhigen Küstenstadt Barkley Cove sind sich einig. Schuld ist das Marschmädchen. Kaya Clark lebt isoliert im Marschland mit seinen Salzwiesen und Sandbänken. Sie kennt jeden Stein und Seevogel, jede Muschel und Pflanze. Als zwei junge Männer auf die wilde Schöne aufmerksam werden, öffnet Kaya sich einem neuen Leben. Mit dramatischen Folgen. Delia Owens erzählt intensiv und atmosphärisch davon, dass wir für immer die Kinder bleiben, die wir einmal waren und den Geheimnissen und der Gewalt der Natur nichts entgegensetzen können. Eine Krimi-Geschichte, aber auch so eine Familienlage jetzt nicht, aber so eine Dorfsaga oder so, ist leider auch überhaupt nicht meins. Also wenn ich hier weiter so durchgehe mit der Bestsellerliste, könnte ich eigentlich zu jeder einzelnen Rubrik einen eigenen Podcast aufnehmen. Aber die Bestsellerliste ändert sich ja jede Woche, das macht gar keinen Sinn. Naja, auf Platz 2 Das Haus der Frauen von Letizia Colombani. Ich werde jetzt nicht vorlesen, um was es da geht. Also ich mache das jetzt ja einfach mal überblicksmäßig. Auf Platz 4 Die Bagage von Monika Helfer und Platz 5 Pascal Mercier, Das Gewicht der Worte. Also alle 5 Hardcover-Belletristikbücher sehen einfach nur langweilig aus. Wahrscheinlich ist das nicht so meine Literatur. Ich bin ja eher der Mainstream-Unterhaltungsliteraturleser und nicht so der tiefschürfende Literaturliebhaber. Also das klingt alles hier so ein bisschen inhaltsvoll. Also bestimmt für sehr gebildete Leser, nicht für mich. Nee, wirklich. Also muss ich wirklich zugeben, das sind wahrscheinlich wirklich Bücher, die eher, ich will jetzt niemanden ich möchte niemanden verletzen, aber das hier würde man tatsächlich als Literatur bezeichnen, im Gegensatz zu das, was ich normalerweise lese. Spricht mich einfach nicht an, weil das zu schwere Kost ist. Auf Platz 6 bis 10, auf Platz 6 ist ein John Grisham Buch, Die Wächter. Ich habe auch mal ein John Grisham Buch gelesen, glaube ich, oder zumindest angefangen, aber die sind mir zu juristisch, so viel ich weiß. Da spielt doch oft irgendwas, eine Verhandlung eine Rolle, oder? Eine Gerichtsverhandlung spielt da oft eine Rolle, oder irre ich mich? Ich glaube, John Grisham, da ist immer irgendwas mit Gericht und Anwälten und sowas. Ist nicht so meins. Dann auf Platz 7 Die Sonnenschwester von Lucinda Riley. Ich habe noch nie ein Buch von Lucinda Riley gelesen. Das ist auch nicht so meine Literatur. Ja, ich weiß nicht, was Lucinda Riley ist. Sind das nicht so Familiensagen oder Liebesromane? Ich weiß nicht, ein von beiden ist es. Also beides nichts für mich. Naja, ich kann jetzt leider auch nicht nachgucken, um was es da geht. doch hier. Reich, berühmt und bildschön, das ist Elektra Duplez, die als Model ein glamouröses Leben in New York führt. Doch der Schein trügt, in Wahrheit ist sie eine verzweifelte junge Frau, die im Begriff ist, ihr Leben zu ruinieren. Da taucht eines Tages ihre Großmutter Stella auf, von deren Existenz Elektra nichts wusste. Sie ist ein Adoptivkind und kennt ihre Wurzeln nicht. Als Stella ihr die berührende Lebensgeschichte der jungen Amerikanerin Cecily Huntley Morgan erzählt, öffnet sich für Elektra die Tür zu einer neuen Welt. Denn Cecily lebte in den 1940er Jahren auf einer Farm in Afrika, wo einst Elektras Schicksal seinen Anfang nahm. Also eine Familiensaga. Nix für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt kann ich das Fenster hier nicht schließen. Platz 8, Die langen Abende von Elizabeth Stroud. Die Autorin sagt mir gar nichts, das Cover sieht langweilig aus. Und Platz 9, Die rechtschaffenden Mörder von Ingo Schulze. Das Cover finde ich schon ganz interessant, aber ich glaube, der Titel ist schon wieder nicht für mich. Und Platz 10, Zsa-Zsa Stanisic oder so, Herkunft. Das Buch heißt Herkunft. Ist ganz schlicht weiß gehalten und da ist ein schwarzer Drache drauf. Ein kleiner schwarzer Drache. Nee, ist leider alles nichts für mich. Deswegen berechnen wir jetzt mal die Hardcover ab. Sachbücher lasse ich übrigens komplett weg, weil das ist jetzt nicht mein Metier hier. Machen weiter mit der Belletristik Paperback Liste. Und da haben wir auf Platz 1 Der Klang des Herzens von Jojo Moyes. Jojo Moyes soll ja ganz, ganz tolle Bücher schreiben, aber die sprechen mich leider auch überhaupt nicht an. Das sieht schon so nach Herzschmalz und sowas aus. Das ist leider nichts für mich. Ist neu auf der Liste, wird hier mir angezeigt. Ist auch interessant, dass das angezeigt wird. Dann haben wir auf Platz 2 Mathilda oder Irgendwer stirbt immer von Dora Held. Auch das sieht eher, das sieht aus wie eine Frau ist zu sehen auf dem Cover mit Gänsen. Im Hintergrund ist es, glaube ich, ein Traktor oder so. Also spielt auf dem Land. Sieht aber so nach Frauenroman. Nichts gegen Frauenromane. Ich lese auch den ein oder anderen Frauenroman. Aber das spricht mich leider überhaupt nichts an. Als nächstes haben wir Mona Kasten und Dream Again. Das ist ja ein Mehrteiler, glaube ich. Da gibt's ja einige mit Again. Wie heißen die denn alles? Love Again oder so? Keine Ahnung, aber das ist auch nichts für mich. Die Cover finde ich ganz schön gehalten, vor allem, weil die alle so ähnlich aussehen. Und man sieht hier ein Liebespaar eng und umschlungen. Nichts für mich, sieht schon so schnulzig aus. Was aber absolut für mich ist, ist auf Platz 4 Aufgetaut von David Safir. Und ich liebe die Bücher von David Safir. Da werde ich bestimmt noch einen eigenen Podcast mal dazu aufnehmen. Und Aufgetaut habe ich mir tatsächlich gekauft. Der liegt auf meinem Stapel ungelesener Bücher und wird demnächst verschlungen. Muss sein. Das Cover sieht sehr lustig aus. Und David Safir schreibt sehr, sehr lustige Bücher. Man könnte diese auch als Frauenromane bezeichnen, wobei ich finde, das sind Comedy-Romane. Ich finde, das sind lustige Romane und hat weniger, gut, oft ist auch eine Liebesgeschichte enthalten, aber nicht so schnulzig. Überhaupt keinen Schmalz, keine Schnulz, sondern einfach nur witzig. Auf Platz 5, das Cover spricht mich schon mal an, Puppentod von Erik Axel Sund. Und der Name klingt schon nicht sehr deutsch. Ich weiß nicht, woher dieser Name kommt. Ich lese mal die Inhaltsbeschreibung vor, ich zitiere wieder. In Stockholm, und da hört es schon bei mir auf, weil ich komme mit diesen Namen nicht zurecht. Aber gut, ich lese mal vor. In Stockholm stürzt ein junges Mädchen von ihrem Balkon in den Tod. Zunächst sieht es nach Selbstmord aus, doch dann stellt sich heraus, dass sie in der gleichen Nacht mit einem unbekannten Mann verabredet war, mit dem sie gegen Geld Sex haben sollte. Spuren im Internet deuten darauf hin, dass sie Kontakt zu einem User namens der Puppenspieler hatte, der mit illegalen Aufnahmen von Teenagern in Verbindung steht. Der Polizeibeamte Kevin Johnson wahrscheinlich, beginnt fieberhaft zu ermitteln. Gleichzeitig verschwinden zwei Jugendliche aus seinem Heim bei Uppsala und auch sie drohen in die Hände des Unbekannten zu fallen. Also das klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Das wäre was nach meinem Geschmack. Ja, muss ich mir vielleicht mal auf meine Wunschliste stellen und mal gucken, ob das was für mich ist. Auf Platz 6 haben wir Der freie Hund von Claudio Caiolo, keine Ahnung, und Wolfgang Schorlau. Auf dem Cover sieht man ein Schiff auf dem Wasser, im Hintergrund eine Stadt mit einem Leuchtturm oder auf jeden Fall so ein Ufer mit einem Leuchtturm. Tut mir leid, das Cover ist sehr klein auf meinem Display gerade hier zu sehen. Und oben den Himmel mit Wolken. Das sieht nicht nach Literatur für mich aus. Also das spricht mich gar nicht an. Ist im Kiepenheuer und Witsch Verlag erschienen. Den Verlag kenne ich noch nicht mal. Also tut mir leid. Die Mörderinsel von Erik Berg ist auf 7. Da sieht das Cover auch eher so nach Familiensaga aus. Allerdings Mörderinsel könnte auch was mit Krimi zu tun haben. Ich weiß nicht, ob, also mich spricht das ehrlich gesagt gar nicht an. Aber ich kann ja trotzdem mal die Inhaltsbeschreibung zitieren. Ein ermordetes, jetzt habe ich weggeklickt, was mache ich denn? Ein ermordetes Mädchen, ein freigesprochener Täter, ein Dorf in Aufruhr, der neue Küstenkrimi mit Doro Kagel. Küstenkrimi mit Doro Kagel. Also, das spricht mich leider nicht an. Ich habe früher so gerne Krimis gelesen, aber das hat so nachgelassen. Jetzt mag ich eher Thriller, was da irgendwie spannender, blutiger zugeht. Und da Krimi, obwohl Krimis sind eigentlich toll gemacht immer. Die regen auch immer so mit zum Miträtseln an. Aber ich habe lange keinen mehr gelesen. Aber der spricht mich jetzt auch nicht an. Frühsommer. Der Hotelbesitzer Holger Simonsmeier, angeklagt des Mordes an einer jungen Frau aus seinem Heimatdorf Trentin, wird freigesprochen. Er und seine Familie hoffen, damit sei nun endlich alles überstanden. Doch im Dorf herrscht Misstrauen. Nur wenige glauben an die Unschuld des Hoteliers. Dann wird erneut ein junges Mädchen ermordet aufgefunden. Weiter geht's. Spätsommer. Schockiert steht die Journalistin, ach Journalistin, Doro Kagel vor den Ruinen eines ausgebrannten Hauses in Trentin. Vor Monaten hatte Bettina Simonsmeier sehr inständig gebeten, ebenso ausführlich über den Freispruch ihres Mannes zu berichten, wie zuvor über den Mordprozess. Doro hatte abgelehnt. Nun hat die Familie einen schrecklichen Blutzoll bezahlt. Von Schuldgefühlen geplagt, beginnt Doro den Fall neu aufzurollen. Naja. Boah, spricht mich jetzt nicht an, ehrlich gesagt. Auf Platz 8 haben wir Save Me von Mona Kasten. Und das ist wieder sowas wie Dream Again oder, ach, ja genau, Dream Again hieß das. Save Me, Love Me, Hold Me. Irgendwie so heißen auch die Bücher von Mona Kasten. Ist jetzt auch nichts für mich. Ist das eigentlich New Adult? Sind das so Romane mit ein bisschen Erotik und Schmacht? Herzschmerz, Schmacht? Nee, nichts für mich. Nummer 9, also Platz 9 ist auch nichts für mich. Das Schmetterlingszimmer von Lucinda Riley. Über Lucinda Riley habe ich ja vorhin schon gesagt. Das ist nichts für mich. Und auf Platz 10 haben wir Frida Kahlo und die Farben des Lebens von Caroline Bernard. Oder Caroline Bernhardt. Ich weiß nicht. Das ist jetzt auch nichts für mich, obwohl ich Frida Kahlo total spannend finde als Persönlichkeit. Aber das ist, klingt auch schon wieder. Also das Cover sieht so künstlerisch aus, aber mit Blumen verziert. So schnörkelig. Das ist jetzt, glaube ich, nichts für mich. Leider. Wir machen mal weiter mit der nächsten Kategorie. Belletristik Taschenbuch. Die Sachbücher lasse ich, wie gesagt, weg. Jetzt kommen wir zu den Taschenbüchern. Und da haben wir auf Platz 1 die Mondschwester von Lucinda Riley. Also Lucinda Riley ist in jeder Bestsellerliste vertreten anscheinend. Mit einem anderen Buch auch jedes Mal. Warum ist es nicht immer dasselbe Buch in allen Varianten? Weil es kann ja nicht sein, dass die alle neu rausgekommen sind. Oder ist es so, dass jedes Mal, wenn ein Buch von der Autorin erscheint, dass alle anderen auch gleich gekauft werden nochmal? Weil anscheinend ist es auch beim Sebastian Fitzek so, denn er ist auf Platz 2 der Bestsellerliste Taschenbücher mit der Insasse. Und der Insasse ist das sein neuestes Werk gewesen? Jetzt bin ich selber total durcheinander. Hatte er nicht mittlerweile noch ein anderes danach geschrieben? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist es nicht sehr neu. Aber den Insassen habe ich auf jeden Fall gelesen. Der hat mir super gut gefallen. Ja, das ist auf jeden Fall. Aber das wisst ihr ja. Ich habe ja schon Sebastian Fitzek schon mehrfach erwähnt. Auf Platz 3 ist Ostfriesenhölle von Klaus-Peter Wolf. Das scheint auch wieder so ein, wie haben sie es eben gerade genannt, Inselkrimi zu sein, diesmal auf Ostfriesland. Ich mag Otto. Und wenn er mir ein Buch schreiben würde über Ostfriesland, würde ich es lesen. Aber jetzt so ein Krimi, nee. Dann haben wir auf Platz 4, das ist doch kein neues Buch, oder? Albert Camus, Die Pest. Also das ist doch ein Klassiker, oder? Ich habe schon mal ein Buch gelesen von Albert Camus, sogar auf Original Französisch damals, im Grundkurs Französisch in der Oberstufe. Und zwar, oh Gott, jetzt blamiere ich mich. Ich blamiere mich jetzt. War Molière? Ist das ein Buch von Camus oder ist Molière ein eigener Autor? Nee, warte mal, ich bringe das total durcheinander. Ich habe L'École des Femmes gelesen und das ist von Molière, so rum. Wie hieß denn das Buch von Albert Camus, was ich gelesen habe? Albert Camus? Ich muss mal googeln. Und ich schaue mal, was für Werke er herausgebracht hat. Licht und Schatten, Caligula... Die Pest, tatsächlich, 1947. Aber habe ich nicht gelesen. Was habe ich denn von ihm gelesen? Der erste Mensch, Le Premier Homme. Oh nee, sagt mir jetzt auch nicht. Tja, jetzt habe ich mich hier total blamiert. Ich weiß es leider nicht. Ich weiß, dass ich irgendwas von Camus lesen musste. Aber naja. Und L'École des Femmes, die Schule der Frauen, war von Molière, so, oder? Oh Gott, ich blamier mich hier total. Das muss ich, glaube ich, alles rausschneiden, oder? Ach komm, ihr kennt mich ja mittlerweile. Also, Die Pest ist anscheinend nochmal neu aufgelegt worden von Albert Camus und ist auf der Bestsellerliste gelandet. Auf Platz 5, Der Wal und das Ende der Welt von John Ironmonger oder so. Ich kenne den Namen nicht. Aber das Buch spricht mich jetzt auch absolut nicht an, wenn ich schon lese Der Wal. Also ich kann leider mit Seeungeheuer nichts anfangen. Aber das Buch sieht sehr, ich sag mal, auch wieder sehr tiefgründig aus. Das ist jetzt nicht so ein 0815 Mainstream-Roman. Wahrscheinlich zu schwere Kost für mich. Auf Platz 6 ist Die Tochter des Uhrmachers von Kate Morton. Der Name sagt mir auch nichts, aber das Cover erinnert mich jetzt so an ein Cover von Lucinda Riley oder so. Das ist mir auch zu blumig. Wäre leider nichts für mich. Die Suche von Charlotte Link. Das wäre, glaube ich, eher ein Buch für mich. Ich habe schon, ich glaube, ein oder zwei Bücher von Charlotte Link gelesen. Ja, die sind eigentlich ganz okay, aber irgendwie bin ich bei ihr nie hängen geblieben. Und weiß nicht, wahrscheinlich, weil ich genug Thriller-Autoren habe, die ich mag. Weil ich finde, das ist eher ein Thriller als ein Krimi, oder? Kann man jetzt nicht so genau definieren vielleicht auch, ich weiß es nicht. Aber ja, bestimmt nicht schlecht. Auf Platz 8 haben wir Zweimal im Leben von Claire Empson. Auch da haben wir sehr viele Blumen wieder auf dem Cover. Anscheinend sind Blumen auf dem Cover sehr beliebt. Mich spricht das leider nicht an. Und auf Platz 9, oh je, was ist das denn? Von Carsten Dusse, Achtsam Morden. Okay, was ist das denn? Da muss ich mir die Inhaltsbeschreibung anschauen. Auf dem Cover sehen wir auf jeden Fall diese buddhistischen Steine, die aufeinander gestapelt sind. Die kennt man bestimmt. Und mit Blut vollgetränkt und obendrauf ist ein Kreuz, wie so ein Grabeskreuz. Also hier verbindet jemand Achtsamkeit mit einem Krimi anscheinend oder so. Ich zitiere die Inhaltsbeschreibung. Björn Diemel wird von seiner Frau gezwungen, ein Achtsamkeitsseminar zu besuchen, um seine Ehe ins Reine zu bringen, sich als guter Vater zu beweisen und die etwas aus den Fugen geratene Work-Life-Balance wiederherzustellen. Denn Björn ist ein erfolgreicher Anwalt und hat dementsprechend sehr wenig Zeit für seine Familie. Der Kurs trägt tatsächlich Früchte und Björn kann das Gelernte sogar in seinem Job integrieren. Allerdings nicht ganz auf die erwartete Weise. Denn als sein Mandant ein brutaler und mehr als schuldiger Großkrimineller beginnt, ihm ernstliche Probleme zu bereiten, bringt er ihn einfach um. Und zwar nach allen Regeln der Achtsamkeit. Okay. Achtsam Morden ist die Geschichte eines bewussten und entschleunigten Mordes. Der längst überfällige Schulterschluss zwischen Achtsamkeitsratgeber und Krimi. Vor allem aber ein origineller Unterhaltungsroman. Okay. Da bin ich ja, also da würde ich mich jetzt interessieren, ob das so ein krasser Thriller ist oder ob das eher lustig geschrieben ist. Also da hat jemand sich Gedanken gemacht. Dass Achtsamkeit ist gerade in aller Munde und jeder will achtsam leben, da mache ich einen Krimi draus und schon Bestsellerliste. Klasse, einfach klasse. Ja, wäre aber jetzt, glaube ich, nichts für mich, weil mich Achtsamkeit auch nicht anspricht. Und auf Platz 10 haben wir Elizabeth George, Wer Strafe verdient. Puh, habe ich ein ich habe, glaube ich, kein Buch von Elizabeth George gelesen. Ich hatte mal eins besessen und weil ich es nie in die Hand genommen habe, weil das so ein dicker Wälzer war, habe ich es weggegeben. Aber es ist, glaube ich, auch so eine englische, amerikanische Autorin im Sinne von Charlotte Link oder so, von den Büchern her. Ich will jetzt nicht jeden in einen Topf werfen, aber so stelle ich mir das vor, aber ich habe keine Ahnung. So, dann haben wir die Taschenbücher durch. Ich zu den Jugendbüchern komme ich jetzt leider nicht mehr. Jugendbücher und Kinderbücher, Bilderbücher werden vielleicht auch ganz interessant. Ja, vielleicht mache ich dazu eine Extra-Folge, weil die Zeit ist um. Wir haben leider keine Zeit mehr. Halbe Stunde ist fast um. Ich komme jetzt nur noch zur Frage der Woche. Und wie gesagt, die Spiegel-Bestseller-Frage nehme ich dann halt einfach in den nächsten Podcast mit rein. Wahrscheinlich in den Podcast, wo ich dann die Jugendbücher und so Spiegelbestseller Jugendbücher mir anschaue. Das wäre doch eigentlich eine gute Idee. Nächste Woche will ich wahrscheinlich, oder? Passt das? Nee, passt noch gar nicht. Ich hatte überlegt, ob ich nächste Woche schon den Lesemonat März hochladen kann, April hochladen kann. Aber der April ist ja noch gar nicht vorbei. Aber, ach, ich habe ja schon eine andere Idee für nächste Woche. Oh, da könnt ihr gespannt sein. Ja. Da verrate ich jetzt nicht zu viel. Jetzt kommen wir erstmal zur Frage der Woche. Und da habe ich meine Zuschauer, Follower auf Instagram gefragt, bist du ein Coverkäufer? Und 69% haben tatsächlich mit Ja geantwortet und 31% haben mit Nein geantwortet. Das heißt, 69% achten darauf, auf die Cover, wenn sie ein Buch kaufen. Und wie ihr ja gerade erlebt habt, gerade in diesem Podcast hier, gehöre ich ebenfalls zu der Sorte, die auf das Cover achtet. Wenn mich ein Cover nicht anspricht und auch der Titel nicht, wie ihr gerade gesehen habt, wie auf der Bestsellerliste, dann spricht das mich nicht an und ich gucke mir auch die Inhaltsbeschreibung nicht an. Das mache ich wirklich nur bei ganz besonderen Büchern, wie ihr gerade gemerkt habt. Und damit war es das jetzt für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich jetzt mal so hier die Bestsellerliste angeguckt habe, mal so ganz spontan, ohne viel Vorbereitung, ein bisschen Geplapper über das, was so auf der Spiegel-Bestsellerliste los ist. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder zuhört. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche.